Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Heute ist Freitag, der 6. März 2026. Hier ist Episode 209 und ich bin Tobias Weckenbrock. Wir beginnen heute mit einer Geschichte, die zeigt, wie nah Weltpolitik plötzlich sein kann. Der Bochumer Helmut Zastrow, 55 Jahre alt, sitzt zurzeit in Dubai fest. Nach dem Angriff iranischer Raketen und Drohnen auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten wurde dort der Luftraum für Urlaubs- und Linienflüge geschlossen. Für viele Reisende geht seitdem nichts mehr. Auch für den 55-Jährigen, der viele Menschen in Castrop-Rauxel kennt und um den gerade viele bangen. Wir stehen seit Montag in engem Austausch mit Helmut. Am Mittwoch konnten wir mit ihm telefonieren und erfahren, wie die Lage vor Ort ist und wie es ihm in dieser unsicheren Situation geht. Außerdem sprechen wir über ein sportliches Ausrufezeichen, denn Wacker Oberkastrop hat den Tabellenführer der Westfalenliga, den TuS Hordel, klar besiegt. Plötzlich ist wieder richtig Spannung drin in der Liga. Darüber spreche ich gleich mit Lars Biermann. Und wir schauen auf die Ickerner Straße. Dort gibt es nämlich seit längerem Bestrebungen für Tempo 30. Aber so richtig voran geht's irgendwie nicht. Was dahinter steckt, kläre ich mit meinem Kollegen Teve Schäfer. Wie gewohnt gibt's vorher aber die Kurznachrichten aus Castrop-Rauxel. Und damit starten wir jetzt. Geierabend. Der alternative Ruhrpott-Karneval Geierabend steht vor dem Aus. Die Gesellschaft hinter diesem Format ist nämlich insolvent und hat, wie diese Woche angekündigt wurde, Antrag beim Amtsgericht Dortmund gestellt. Dabei lief die vergangene Spielzeit mit rund 9000 Besuchern und 30 Vorstellungen auf Zeche Zollern eigentlich ordentlich. In den besten Jahren waren es allerdings fast doppelt so viele Besucher. Laut dem Ensemble um den Steiger Martin Keisch lag das Problem aber nicht in erster Linie am Publikum. Ausschlaggebend seien erhebliche Altlasten gewesen, darunter unter anderem eine hohe GEMA-Nachforderung im unteren sechsstelligen Bereich. Die habe dem Format letztlich das Genick gebrochen. Ziemlich sicher ist, dass es im Sommer noch eine letzte Runde Geierabend Open Air geben soll. Ob diese Abschiedsvorstellung dann bei Tante Amanda im Biergarten stattfindet, ist allerdings noch nicht endgültig entschieden. Jedenfalls ist der Wirt von Tante Amanda, Bubi Leuthold, auch ganz schön, enttäuscht und traurig um dieses Format, das er mit seiner Gastronomie 30 Jahre lang begleitet hat. Amazon kommt. Jetzt ist es offiziell. Amazon zieht in die größte Halle im neuen Segro-Park Dortmund auf dem ehemaligen Gelände des Kraftwerks Knepper an der Stadtgrenze. Der Online-Händler mietet eine 86.400 Quadratmeter große Fläche mit einer riesigen Halle darauf. Baubeginn soll im Frühjahr sein, also jetzt bald. Die Inbetriebnahme der Logistikhalle ist dann für Mitte 2027 geplant. Geplant ist da ein modernes Robotikzentrum, in dem Roboter die Regale zu den Mitarbeitern bringen. Schon im ersten Betriebsjahr sollen deutlich mehr als 1000 Jobs entstehen. Perspektivisch ist sogar von bis zu 2000 Stellen die Rede. Der Einstiegslohn für einfachere Tätigkeiten liegt laut Amazon bei mindestens 15,65 Euro pro Stunde. Ein Tarifvertrag gibt's da allerdings nicht. Die Gewerkschaft Verdi fordert deshalb wieder mal verbindliche Standards. Klar ist, die Ansiedlung da bringt viele Arbeitsplätze, aber ganz sicher auch Diskussionen über Arbeitsbedingungen und die Verkehrsbelastung. Warnstreik. Beim landesweiten Warnstreik der AWO, also der Arbeiterwohlfahrt, waren am Dienstag auch Beschäftigte aus Castrop-Rauxel mit dabei. Mitarbeiterinnen aus den Seniorenzentren am Ickerner Knoten und an der Bahnhofstraße, also dem Kauermann-Zentrum, sind mit nach Dortmund gefahren, um dort mit ungefähr 2000 bis 2500 Menschen auf die Straße zu gehen. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit. Gefordert werden mehr Gehalt, 500 Euro im Monat für die Beschäftigten und 300 Euro mehr im Monat für Auszubildende sowie drei zusätzliche freie Tage im Jahr. Pflegekräfte sprechen von einem psychisch und physisch sehr belastenden Job, verschärft durch Personalmangel und einen hohen Krankenstand. Trotz Streiks war die Versorgung der Bewohner in den angegebenen Heimen allerdings gesichert. Es gab eine Notdienstvereinbarung. Mein Kollege Johannes Wenzel hat mit einer Mitarbeiterin gesprochen und das könnt ihr nachlesen auf rnde/castrop. Der Link ist hier in den Shownotes. Kriminalität. Die Gesamtzahl der Straftaten in Castrop-Rauxel ist nach Angaben der Polizei 2025 leicht gesunken. Von gut 6.000 auf 5.942 Fälle. Besonders deutlich zurückgegangen ist laut Polizeistatistik die Gewaltkriminalität. Gleichzeitig liegt die Stadt bei der sogenannten Kriminalitätshäufigkeitszahl weiterhin über dem NRW-Durchschnitt. Das heißt, Kriminalstraftaten berechnet auf die Einwohnerzahl, da haben wir mehr in Castrop-Rauxel als in vielen anderen Stellen. Allerdings deutlich weniger als in der Nachbarstadt Dortmund. Auffällig ist in der Statistik der Anstieg bei der Straßenkriminalität, also bei Delikten, die im öffentlichen Raum geschehen, wie also zum Beispiel Taschen- oder Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung. Deutlich gestiegen sind auch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Polizei verweist hier unter anderem aber auf intensive Ermittlungen im Bereich kinderpornografischer Inhalte. Das heißt also, je mehr in einem bestimmten Bereich ermittelt wird, desto mehr Straftaten werden am Ende auch angezeigt und landen dann unter dem Strich erst in der Kriminalstatistik der Polizei. Der Bericht zeigt aber unterm Strich, es gibt positive Entwicklungen, aber auch Bereiche, in denen die Zahlen Sorgen machen. Über die Zahlen haben auch die Bürgermeister der Städte im Kreis Recklinghausen mit der Kreispolizeibehörde und der Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen gesprochen. Die Stadt Castrop-Rauxel war als einzige allerdings nicht vertreten, da Bürgermeister Reiko Krawania andere Termine hatte und die Vertretung, die eigentlich dann dafür vorgesehen war, hinzufahren, kurzfristig erkrankt ist. Das war's mit den Kurznachrichten. So viel also zum schnellen Überblick der vielleicht wichtigsten Themen in dieser Woche. Ausgewählt natürlich von mir. Insofern können andere vielleicht auch wichtiger sein. Aber um immer auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir ja sowieso, macht mal ein Abo bei RN Plus. Das ist das, mit dem ihr dann letztlich auf rohnachrichten.de alles lesen könnt. Nicht nur aus Castrop-Rauxel, sondern auch zu Schalke oder Borussia Dortmund, aus Lünen, aus anderen Städten in der ganzen Region. Das heißt also, dieses Abo würde ich euch immer dringend ans Herz legen wollen. Das kriegt ihr zurzeit so günstig wie selten. Also, wenn ihr noch nicht Kunden seid, dann werdet doch Teil dieser stetig wachsenden RN Plus Community. Das würde nämlich dafür sorgen, dass wir auch weiterhin hier im Podcast für euch diese Überblicksformate machen können. Jetzt wollen wir aber einsteigen in die Hauptthemen. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir mit Helmut Zastrow in Dubai telefonieren konnten. Und zwar ich, weil ich Helmut persönlich kenne. Er ist Teil einer, Fußball-Hobby-Truppe namens Knacki Kick. Über diese Truppe haben wir auch schon mal berichtet an dieser Stelle. Und darum sind irgendwie alle bei den Knacki-Kickern zurzeit besorgt um ihren Helmut, denn der sitzt in einem Hotel in Dubai fest. Er wollte da eigentlich Urlaub machen, aber nach den iranischen Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte seit diesem Wochenende ist es in den Golfstaaten schwierig mit dem Fliegen. Der Luftraum für die zivile Luftfahrt wurde geschlossen, beziehungsweise zeitweise ausgesetzt. Wir hören jetzt am Donnerstag, wo wir aufnehmen, dass zum Teil wieder Flüge gegangen sind. Aber Helmut schrieb mir am Donnerstag soweit zu einem kurzfristigen Update bei WhatsApp noch, dass er noch nichts gehört hat, wann er ausfliegen kann. Eigentlich ist er aber überfällig. Seit Montag soll er eigentlich schon wieder in der Heimat sein. Seit diesem Montag stehen wir auch in engem Kontakt und ich habe am Mittwochvormittag deutscher Zeit mit ihm telefoniert.
Hallo Helmut, wir sind jetzt wieder verbunden. 2 Tage, nachdem wir schon mal telefoniert haben. Es ist Mittwoch, 4. März, 10.30 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt es 13.30 Uhr. Erste Frage ist natürlich, wie geht's dir heute?
Hallo Tobi, ja, mir geht's gut. Bis auf meine Erkältung durch die Klimaanlage, weil ich mich zu viel auf meinem Zimmer aufhalte. Aber ansonsten geht's mir gut.
Vielleicht schilderst du mal den gestrigen und den heutigen Tag. Was hast du bisher erlebt in Dubai?
Ja, ich habe viele Neuigkeiten, die mir ganz schön Sorgen machen, weil ich habe gestern erfahren, dass ab 8 Uhr schon wieder keine Flüge waren. Es waren nur ein oder zwei Flüge, die gestattet wurden. Dann flog hier nur noch Militär durch die Gegend. Ich habe auch selber gesehen, dass es Militär war. Da waren 15 oder 16 unterwegs. Die machen auch bis jetzt noch den Luftraum hier, den sichern die jetzt ab. Die fahren hier rund um die Uhr, fliegen die hier durch die Gegend. Und ich habe jetzt gerade eine Detonation gehabt, um kurz vor 13 Uhr, habe ich gehört. Wahrscheinlich war es ein Abschuss. Und ich habe gestern Abend mit Bekannten telefoniert. Das war gegen 23.30 Uhr. Und dann bin ich zusammengezuckt, weil über mir ziemlich lautes Geräusch war, also wie so ein Flugzeug. Und nach dem Telefonat war ich im Hotel und dann kamen mir zwei Jungs aus dem Hotel selber, mit denen ich mich auch schon bekannt gemacht habe, haben mir so gesagt, die haben gerade die Botschaft bombardiert. Das war wahrscheinlich die Drohne. Und da war die am Brennen und da habe ich mir gesagt, oh, dann merkt man wieder, wo man ist, ne? In welchem Leben, ne? Wo man jetzt wieder im Krieg, und das ist real. Das ist total real hier. Und andauernd passiert hier was, wo man dann sich dann wundert. Im normalen Urlaub passiert sowas gar nicht.
Erlebst du denn mehr durch deine, weiß nicht, durch deinen Blick aus dem Fenster oder wenn du draußen bist, dass du an den Himmel schaust, oder erlebst du mehr über, ich weiß nicht, Social Media oder den Fernseher, der möglicherweise in deinem Hotelzimmer läuft? Wo informierst du dich eigentlich?
Ganz im Ernst, ne? Ich schaue erst nur abends Nachrichten. Ich schaue gar nicht so am Tag so in den Medien nach, weil da viel geschrieben wird, was gar nicht wahr ist. Also wenn man hier live selber vor Ort ist, da erlebt man das auch anders. Die Berichte, die von anderen Leuten, von Influencern, wo es denen gut geht, wo sie da Partys machen und wo alles noch ein schönes, die Situation habe ich hier nicht. Ich sehe ja selber die Leute, wie verzweifelt die sind. Zum Beispiel gerade, ganz live. Ich bin ins Hotel reingegangen, dann war so ein Mädchen, die hat gesagt, die hätte einen Flug gekauft. Dann hat er gesagt, wo geht's denn los? Ja, hier ab Dubai. Dann hat er gesagt, hier gibt's keine Flüge. Dann hat sie einen Flug gekauft von irgendjemandem, der das Geld dann für sich eingesackt hat. Momentan ist das so, die Leute sind schon verzweifelt oder aus der Notlage heraus, dass sie dann irgendwelche Sachen kaufen, Flüge und all sowas, die gar nicht existieren. Und das macht mir auch schon ein bisschen Sorgen, ne? Weil die sind so naiv, die wollen einfach nur raus.
Wie ist denn überhaupt deine Perspektive? Also du bist ja da auch in stetem Austausch mit deinem Reiseveranstalter. Was hörst du von da?
Ich habe den heute Morgen angeschrieben, den Osman sowieso. Der hat mir geschrieben, ich soll mir keine Sorgen machen, ich soll im Hotel bleiben und es wird automatisch verlängert. Ich hatte ja schon eine zweitägige Verlängerung, weil ich ja Montag offiziell schon zu Hause gewesen wäre. Und heute wurde nochmal verlängert. Also die werden immer wieder neu verlängern, bis irgendwann mal was passiert. Also nach meinem Denken passiert hier gar nichts. Keine Flüge, gar nichts. Hier läuft gar nichts ab. Es sind nur noch Gerüchte, die durch die Gegend gehen, die nicht wahr sind. Ich habe noch keinen gesehen, der hier ausgereist ist oder gehört. Das gibt es hier nicht.
Die deutsche Bundesregierung hat ja angekündigt, da jetzt auch Leute auszufliegen, in erster Linie Kinder und Schwangere, so hieß es. Wie ist denn da dein Kenntnisstand? Ist das schon passiert? Kann das schon passieren? Geschieht das möglicherweise über andere Flughäfen oder weißt du da mehr?
Also ich weiß nur, dass in Saudi-Arabien das Fliegen möglich ist. Hier das Osman, der ist 2 Stunden in den Bus entfernt. Da müsste man 2-stündige Busfahrt machen durch die Berge. Und in irgendwo noch ein anderes Land. Aber ich würde davon abraten, weil dafür brauchst du eine Erlaubnis, über die Grenze zu kommen. Und die Flüge sind enorm teuer. Ich habe gehört, die sollen zwischen 2.000 bis 3.000 Euro kosten, nur einen Linienflug. Und andere Privatflieger nehmen schon 15.000. Ich habe auch gehört, dass viele Leute jetzt hier ausreisen, in Florenza, Reiche, über mit einem Jeep durch die Wüste und bezahlen unselige Summen. Ne? 50, 60, 70.000, all sowas. Ne? Das ist, ich höre es aber nur, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es wirklich wahr ist.
Wie ist so der aktuelle Stand denn im Hotel? Du kannst dich da, also kannst du da an den Mahlzeiten teilnehmen? Wie sieht es da aus? Bist du gut versorgt oder ist das auch schwierig?
Ja, das ist so. Jetzt viele Leute, die ich jetzt so sehe, die haben alle kein Bändchen mehr. Davon gehe ich aus, weil er ja all inclusive ist, dieses Hotel. Aber die nehmen alle an den Mahlzeiten noch teil. Gestern Abend habe ich bemerkt, auch andere, ich habe auch selber nachgefragt, der gesagt, ob die das auch so sehen. Ja, es wird schon an Essen gespart hier im Hotel. Das heißt, es wird schon weniger gekocht, es ist weniger da. Und das Verhalten der Menschen hat sich verändert, weil die haben schneller gegessen und schneller die Teller voll gemacht. Ne, das hat man dann gemerkt, also Art Fressenheit, das sind, vielleicht ist nichts mehr da oder so. Das habe ich dann auch schon bemerkt.
Ja. Okay, und wie verhältst du dich dann? Also du bekommst ein Frühstück, ganz normal. Wie ist es mittags, wie ist es abends aktuell in deinem Hotel?
Momentan ist das so, dass wirklich jeder noch versorgt wird. Also Frühstück, Mittag und abends. Aber das liegt wahrscheinlich nur daran, weil noch viele hier sind, die all-inclusive haben. Wenn die letzten hier wahrscheinlich ausgeschickt haben offiziell und dann nur noch von den Reiseunternehmen untergebracht werden, dann kann es passieren, dass auch die Küche kalt bleibt, ne? Weil das Hotel ist ja nicht die brauchen das ja nicht hier weiter zu mit dem Essen weiterzumachen, ne? Das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal passieren wird. Ich will jetzt aber nicht was sagen, dass es nicht klar ist, aber ich vermute mal. Und wir sitzen unten am Pool rechts, die sieht man jetzt nicht. Viele Leute, die normal angezogen sind, die haben schon abgeschlossen mit dem Urlaub. Und es sind aber auch viele, die noch Urlaub machen. Also eine Hälfte.
Genau, du hattest
Urlaub,
jetzt aus deinem Hotelzimmer hattest du ein Foto geschickt von einem Pool, das ist vor dem Hotel Towers Rotana, in dem du untergebracht bist, wenn ich das jetzt richtig deute. Ja. Und da sind Leute, die auf den Liegen liegen und auch im Pool baden.
Ja, richtig.
Ist für dich auch an sowas zu denken oder ist das bei dir vollkommen ausgeschlossen?
Tatsächlich, ich habe das gestern gemacht. Ich habe tatsächlich gestern auf der Liege gelegen. Aber man schreckt immer auf, weil hier immer das Militär durch die Gegend fliegt. Dann steht man auf und dann unterhält man sich wieder mit den Leuten und dann ist auch wieder gut.
Wie ist denn dein Gefühl, wenn du so mit anderen Deutschen sprichst, die dann natürlich wahrscheinlich auch vor Ort sind? Wie ist die Stimmung unter den Menschen in Dubai, unter den Touristen?
Tatsächlich sind welche sehr gelassen. Die sagen ja, mach mal einen Urlaub weiter. Das sind aber meistens die Rentner. Und die jungen Leute, die machen sich schon ein bisschen mehr Gedanken hier. Ne? Die decken sich schon mal mit Wasser zu. Und es sind auch welche mit Kindern, die dann auch sich mehr Sorgen machen. Es kommt drauf an, was für eine, ob mit Familie, alleine, Pärchen, Rentner. Ne, das ist immer so eine Mischung hier. Aber es sind auch wirklich, sagen wir mal, 30% von den ganzen Leuten, die hier sind, machen sich ernsthaft Gedanken, wie sie hier rauskommen.
Jetzt sind es von dir, von dem Hotel aus ja ein paar hundert Meter zum Strand. Du hast mir geschrieben, du warst gestern auch am Strand. Was stellte sich da für dich für ein Bild dar?
Das Bild, normal ist das ein ziemlich belegter Strand. Das ist einer, wo viele Schickimicki ist, ne? Wo die Leute mit teuren Autos vorfahren und auch Villen sind. Momentan war ich ja gerade da, ich war gerade da, nicht gestern. Ich habe dann mit einem Franzosen noch geredet, mit Händen und Füßen. Ja, weil er lebt da und der sagte, es ist für ihn kein Problem. Ne? Aber für die Leute, die hier reisen, dann ist das schon ein bisschen belastender, ne? Hat er mir so erzählt. Und dann für mich ist es auch so, sehe ich genauso. Und man will dann nur noch nach Hause und dann die ganzen Nachrichten von den Familienmitgliedern und Freunden, die einem das alles Gute wünschen, einen für einen beten und alles Mögliche, ne? Das finde ich schon echt rührend.
Eigentlich müsstest du ja auch jetzt schon wieder zu Hause sein. Du hast gesagt, wir haben ja jetzt Mittwoch, du hast gesagt, Montag sollte eigentlich schon dein Rückflug gehen, vergangenen Montag. Wie ist denn jetzt dein Kontakt nach Hause? Theoretisch müsstest du ja auch bei der Arbeit sein jetzt, ne? Oder hast du noch frei?
Ja, gut. Ich bin in Verbindung mit meiner Chefin und die sagt nur, komm gut, gesund wieder nach Hause. Ja? Und ich soll sie ein bisschen informieren. Das tue ich auch so. Also ist nicht so, dass der Druck da ist von Arbeitgeber, komm wieder arbeiten. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe auch nicht mal gesagt, wie das dann weitergeht. Es geht mir nur darum, dass ich wieder gesund nach Hause komme. Das ist einfach.
Wie ist es mit deiner Familie? Ich weiß nicht, deine Eltern oder ich weiß nicht, bist du verheiratet oder hast du einen Partner, Partnerin?
Ja, momentan bin ich Single, aber ich habe noch eine Freundin, mit der ich dann schreibe und die macht sich total Sorgen. Die hat auch schon geweint, kommen nach Hause, die Zeit, schicken die ein Flugzeug und dann solche. Ich habe gesagt, ja gut, das ist jetzt Fantasie, aber trotzdem. Aber die machen sich schon ernsthaft Sorgen um mich. Ne? Auch Leute, mit denen ich schon lange keinen Kontakt hatte, die schreiben mich dann alle an und sagen dann, hallo, geht's dir? Was machst du? Ne? Pass auf dich auf.
Wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt sehr viel auch über die Lage gesprochen, aber gar nicht so sehr darüber, wie es dir geht. Also fühlst du dich wirklich in ernsthafter, also fürchtest du um dein eigenes Leib und Leben oder ist das so dramatisch dann doch nicht? Du hoffst einfach nur, dass das irgendwie weiter gut geht und du da rauskommst irgendwann.
Du hast jetzt ganz im Ernst, ich habe anfangs, wo der erste Tag rausgebrochen ist mit dem Alarm, wo ich auf ein Hotelzimmer raus musste, da war ich schon ein bisschen in Panik, ne? Da habe ich mir echt schon, aber dann 2 Tage später so in etwa, man gewöhnt sich dran an die Situation, ne? Man schreckt einmal auf und dann ist wieder gut. Denkt man sich da, die Stadt da, die wird ja nicht bombardiert, das wird ja nur die Stellung von den USA bombardiert, ne? Und wenn da mal Trümmerteile runterkommen, also ich habe da jetzt nichts von gesehen hier, ne? Und von gestern von der Botschaft auch nicht. Man hört aber was. Aber man schreckt zusammen und dann geht auch wieder ganz normal auf dem Zimmer und schläft, ne? Anfangs war immer so, da bist du wach geblieben und hast Angst gehabt. Ne? Guckst aus dem Fenster, das war jetzt nicht der Fall. Jetzt wird es entspannter, weil man gewöhnt sich an die Lage. Bis vielleicht eventuell mal was wirklich was passieren sollte hier, ne, in der Nähe. Wenn der Krieg sich noch mehr ausbreitet.
Gibt es denn offizielle Ansagen, ich weiß nicht, von Seiten des Reiseveranstalters, vom Hotel oder vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik, dass man sich im Hotelzimmer aufhalten soll? Oder könnt ihr theoretisch alles machen, wenn ihr denn könntet und wolltet, also auch so gefühlsmäßig?
Wir sind hier nicht eingesperrt. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollten, alle den Urlaub so weitermachen wie vorher auch. Es gibt auch hier Veranstaltungen, die werden noch weitergemacht. Vorgestern war zum Beispiel der Prinz hier in der Maul. Er hat sich da gezeigt mit seinen ganzen Kumpanen und als wenn nichts gewesen wäre. Und jetzt, die Leute machen jetzt ganz normal Urlaub, viele. Die machen, jetzt fahren zum Strand, die machen das. Aber offiziell ist es nicht genehmigt oder erlaubt. Die müssten eigentlich alle im Hotel bleiben. Die dürfen nicht raus. Ja, aber es gibt keine Sperre.
Wie verhältst du dich dann? Du bist überwiegend im Zimmer oder, weiß nicht, gehst spazieren oder gehst du zu Veranstaltungen, weiß nicht, kannst du Fitness machen so ein bisschen im Haus oder was kannst du tun?
Ja, ich war heute das erste Mal wirklich draußen, das erste Mal. Und habe sonst in meinem Fitnessstudio was gemacht oder am Pool, im Gebäude selber. Sonst oder mal die Straße rauf und runter, das ist das Einzige, was ich hier noch mache, weil mich juckt das jetzt nicht mehr so wirklich, was sich da so leistet. Weil die Gefahren sind einfach zu groß, da irgendwo an so einer Sehenswürdigkeit, dass da was einschlägt. Oder in der Nähe von, ich weiß ja, ich kenne die Gebäude von nicht, ob da eine Botschaft ist oder sowas. Das möchte ich alles vermeiden, irgendwelche Gefahren auf den Weg geben.
Okay, gibt es jetzt noch direkt eine offizielle Ansage, dass du in den nächsten Tagen möglicherweise auf Ausfliegen hoffen kannst oder ist das zurzeit noch offen?
Tatsächlich ist es so, dass wir überhaupt keine Mitteilung kriegt, wann es losgeht. Null. Das sind alles nur Gerüchte, die man aus Deutschland hört. Na, dass hier zum Beispiel die Politiker irgendwas sagen und dann denken dann Leute, die machen sich ja Hoffnung. Einen Tag haben sie gesagt, der Flughafen wäre geöffnet. Und es ging ja keine Flüge. Nichts. Das Militär fliegt ja durch die Gegend. Und dann, da frage ich mich, wer erzählt denn sowas? Und dann sind 250 Leute ausgestiegen aus dem Flugzeug. Die sind aber nicht aus Dubai geflogen. Aus Dubai passiert gar nichts. Weil es sind vielleicht auch andere Länder, wo das Fliegen noch erlaubt ist, aber hier in Dubai ist Ende. Hier ist Luftraum gesperrt. Komplett. Und wenn ich den Trump, wenn er sagt 4 Wochen, ich glaube auch, dass es mehr als 4 Wochen dauert. Weil der Krieg ist hier, wir fliegen ständig Drohnen über diesen Riesenhäusern hier. Da ist der Luftraum ist gesperrt. Hier geht nichts rein, nichts raus.
Helmut Zastro, erstmal von dieser Stelle auch alles Gute. Vielen Dank für die Offenheit und das Gespräch. Ich denke, das wird nicht, ich hoffe, das wird nicht unser letztes gewesen sein. Wobei, eigentlich wäre es ja schön, gerne, wenn das nächste Telefonat stattfindet, wenn du wieder daheim bist. Aber wir bleiben in Kontakt. Dir auf jeden Fall sehr alles gerne. Gute. Danke für das Gespräch, Helmut.
Ja, danke sehr. Ne? Und darf ich noch was sagen?
Ja, total
ich
gerne.
Alle die Leute, die mich kennen, möchte ich gerne noch grüßen. Ne? Und dass ich wieder gesund nach Hause komme, hundertprozentig. Da glaube ich fest dran.
Super, da drücken wir alle die Daumen. Helmut Zastro.
Danke sehr.
Eigentlich aus Bochum zurzeit in Dubai. Alles Gute.
Ja, vielen Dank, Tobi.
Glück auf und tschüss.
Tschüss.
Am Donnerstagmittag, also einen Tag nach der Aufnahme, schickte Helmut mir dann diese Sprachnachricht. Ich kann verstehen, dass er so langsam ungeduldig wird.
Hi Tobi, ich hoffe, ich nerv dich nicht mit meinem Reden. Folgendes, das Pärchen, was gestern eigentlich hätte fliegen müssen, ist heute noch im Hotel. Und wir bemerken, dass hier im Hotel nur noch Deutsche gestrandet sind. Also viele andere Länder sind alle schon weg. Deutsche und Polen sind eigentlich nur noch hier. Und warte mal, ich gebe dir mal eine Person, die auch hier im Hotel ist.
Ja, ich finde das schade. Bis heute nur die Deutschen sind im Hotel geblieben. Alle Nationalitäten sind schon abgeholt. Ja, ich weiß nicht, warum bis heute die Deutschen reagieren nicht. Ob die noch warten, was schlimmer kommen, ich habe keine Ahnung. Ich finde das sehr, sehr traurig.
Ja, das ist ein Eindruck gewesen von jemandem, der eben auch im Hotel ist. Und das bin ich nicht alleine. Ich habe auch schon viele andere hier und die sind alle schon ein bisschen genervt, weil viel nicht für uns getan wird hier. Ja, das wollte ich dir jetzt nur mitteilen, weil ich finde das jetzt eine Frechheit, ne, dass wirklich zu wenig getan wird.
Von dieser Ausnahmesituation im Ausland wechseln wir jetzt zurück auf den heimischen Rasen, wo es gerade sportlich richtig rund läuft. Es ist Podcast-Zeit und bei mir im Studio ist Lars vom Sport. Herr Biermann, ich grüße dich.
Hallo.
Wie sieht's aus? Ich habe gehört, der SV Wacker ist auf einem ganz guten Weg aktuell. Also der höchstspielende Fußballclub der Stadt in der Westfalenliga hat den Spitzenreiter geschlagen und geärgert, ne?
Ja, Wacker ist aus der Winterpause gekommen wie ein Neugeborenes quasi. Also die Hinrunde lief ja wirklich nicht so gut. Man blieb völlig unter den Erwartungen und hat dann schon, bevor es in die Winterpause ging, also kurz vor Dezember, ich glaube 29. November oder so war das letzte Spiel, das war schon das erste Rückrundenspiel. Im Derby gegen den DSC war eine Eikel im Mondpalast, Fußballromantik pur. Und schon da hat man DSC Wanne geschlagen, die auch ein Top-Team sind, Zweiter oder Dritter, und hat so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt und hat jetzt damit fortgesetzt. Also vorletzte Woche Concordia Wiemelhausen mit 4-0 im direkten Nachbarschaft, also im direkten Duell, Nachbarduell so, mhm, geschlagen. Und jetzt dann auch tatsächlich den Tabellenführer TuS Hordel mit 5-2. In Klammern 5-1, das 5-2 gab es quasi mit dem Abpfiff, da waren alle irgendwie schon in Partylaune, glaube ich. Aber korrektes 5-2. Ja, ist man, ich habe, glaube ich, gesagt, drüber gerollt.
Woran liegt das denn?
Ja, das habe ich viele Spieler jetzt schon gefragt. Und ein Aspekt, den ich immer wieder höre, ist, wir sind jetzt eine richtige Mannschaft geworden. Wir haben ein tolles Mannschaftsgefühl. Man hat das Gefühl, alle haben sich gerade lieb in Oberkastrop. Alle haben richtig viel Spaß. Als Grund nennen viele oder beziehungsweise fast alle Spieler eigentlich immer wieder, dass Toni Molina, der Trainer, der neue alte Trainer quasi, er war ja schon mal, ist jetzt in seiner zweiten Amtszeit, da irgendwie ein Mannschaftsgefühl losgetreten hat, was den Spielern einfach so viel Spaß macht, dass sie da voll alle an einem Strang ziehen und so langsam halt auch die Abläufe reinbekommen, die Toni installieren möchte. Also ich habe mit Adrian Wasilewski gesprochen, das ist ein Sommerneuzugang gewesen, der auch meine Beobachtung dann so ein bisschen bestätigt hat. Also beobachtet hatte ich, als Toni kam, ging es erstmal darum, hinten mach mal dicht. Erstmal keine Gegentore mehr. Das wollen wir erstmal verhindern.
Kommt mir ein bisschen bekannt vor von der Schalke-Theorie,
Miron Muslic mitgebracht hat. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Es ist tatsächlich so ein bisschen jetzt gerade wie unter Miron Muslic. Also der hat ja auch am Anfang hinten gebunkert und erstmal dicht gemacht und jetzt fängt Schalke langsam an, Fußball zu spielen. Und
gut,
so
die ungefähr. Haben aber auch 5 Winterneuzugänge gehabt, die alle eingeschlagen sind.
Das ist richtig, aber so ungefähr ist es bei Wacker auch. Da wird jetzt auch richtig toller Ball gespielt. Also das eine Tor gegen Hordel, da wird irgendwie hochgepresst, wird geholt, 2 Stationen, landet der Ball bei Elvis Schaller, der muss nur noch den Fuß hinhalten, hat gegenüber von Wacker Media, glaube ich, gesagt, einfacher wird's nicht mehr. Also da musste ich wirklich nur noch reinlaufen in den Ball. Und das war super gespielt und das gab es in der Hinrunde nicht und jetzt läuft es richtig gut. Und ich hatte richtig viel Spaß, die letzten beiden Wochen mir diese Spiele anzusehen.
Wie geht's jetzt weiter am Wochenende?
Jetzt geht's Derby-Dreierpack quasi. Also es war jetzt erst Wiemelhausen, dann war Hordel, zweimal Bochumer. Und jetzt geht's nach Dortmund zum BSV Schüren. Diesmal ein Auswärtsspiel. schüren so ein gutes Mittelfeldteam. Da ist gerade so ein bisschen Unruhe, was den Trainer angeht. Man hat Sascha Rammel entlassen am Wochenende, den ehemaligen Frohlinder-Trainer. Dann wollte man den großen Coup fahren und Sebastian Thyralla holen, den ehemaligen Türkspor-Trainer, ehemaligen Profi, der auch schon mit Türkspor die Regionalliga erreicht hatte. Ja, das hat sich zerschlagen. Jetzt, heute kam raus, Giovanni Chiatarella wird übernehmen, ganz bekannter Dortmunder Trainer.
Aber ASC, ne? War da früher, glaube ich, sehr, sehr stark.
Kann gut sein, ja. auf jeden Fall beim FC Brünninghausen zuletzt unterwegs und auch beim Lüner SV. Wird allerdings erst im Sommer übernehmen. Ganz wilde Dinge, also in Schülen geht's gerade hoch und runter. Ja, und Wacker kommt da an mit einer Brust, die kaum breiter sein könnte. Und ich glaube, man hat auf Robert Kastrober Seite richtig Bock, da wieder so ein Schützenfest abzureißen, wo man jetzt aber auch fair sein muss gegen Hordel. Also Hordel muss da keine 5 Tore kassieren am Sonntag. Es war einfach, Wacker hat 7 Torchancen und schießt halt wirklich 5 Tore. Das ist
Wahnsinn. Gut, Effektivität ist ja auch eine Stärke, kann man jetzt nicht anders sagen. Wir hatten ja in der Saisonvorschau, beziehungsweise in der Winterpausenvorschau vor ein paar Wochen hier gesagt, da hattest du, glaube ich, gesagt, also nach oben geht nichts mehr, aber Wacker wird sich schon noch stabilisieren. Irgendwie ist genau das eingetroffen. Oder glaubst du, wenn man jetzt so ein bisschen den Tabellenführer stürzt, dann kann man durchaus auch nochmal nach ganz oben schauen?
Ja, da kann man erstmal sehen, mit was für einem Experten du sprichst, dass meine Prognose direkt eingetreten ist. Nein, Spaß.
Habe ich dich jemals anders anmoderiert hier?
Ja. Nee. Aber es gibt Leute, die sich mich sicher hinterfragen in meinen Expertisen. Ich habe übrigens auch gesagt, der FC Kastrop-Rauxel holt den SV Westrich noch ein. Es sind jetzt nur noch 6 Punkte statt 9. Gruß nach Dortmund an die Kollegen, die mich immer dafür ärgern, dass ich das sage. Also nach vorne anzugreifen, das ist, glaube ich, utopisch. Ich habe ein bisschen gescherzt am Platz am Wochenende, habe mal die Tabelle rausgeholt und zu ein paar Wacker-Spielern gesagt, guck mal, sind nur noch 16, glaube ich. 16 Punkte auf Hordel, das ist völlig unrealistisch. Also ich sag mal, wenn das jetzt die Kreisliga wäre, würde ich sagen, da passieren manchmal wilde Dinge, aber Westfalenliga ist schon ein Fußball, wo Dinge ein bisschen vorhersehbarer sind manchmal. Und das wäre utopisch, aber ich glaube, dass Wacker da jetzt ganz schnell von den Abstiegsplätzen wegkommt, das betont man jetzt gerade in Oberkastrop immer wieder. Klar macht das jetzt alle sehr viel Spaß und wir haben uns alle ganz so lieb, aber wir sind noch nicht unten raus. Das hat Trainer Björn Brinkmann Co-Trainer Björn Brinkmann nach dem Spiel am Wochenende gesagt. Er sagte, also Abstiegszone ganz verlassen haben wir noch nicht. Also das ist immer noch, klar, rein faktisch schon, aber man ist noch sehr nah dran. Und um wieder eine Prognose zu wagen, sage ich aber, Wacker landet am Ende im ersten Drittel der Tabelle. Das reicht nicht für ganz oben, das ist völlig utopisch, aber...
Also erste Drittel fängt bei Platz 1 an, mein lieber Lars, ne?
Ja, theoretisch ja, aber am unteren Rande des ersten Drittels, okay. Sage ich mal so.
Sehr schön. Auf was können wir uns denn freuen an diesem Wochenende? Wisst ihr schon, also RN-Plus-User und Rohnachrichtenleser können ja Teil sein von Livestreams und Live-Berichterstattung von den Plätzen. Was ist geplant? Habt ihr da schon einen Überblick?
Ich gehe stark davon aus, dass man sich auf irgendeiner Weise die Live-Berichterstattung beim SV Wacker oder... dann in Schüren. Dem Fall in Schüren angucken kann bei den Kollegen in Dortmund. Ich glaube, der Kollege Timo Janisch wird vor Ort sein, ob im Livestream oder im Live-Ticker, das weiß ich gerade noch nicht, aber wird auf jeden Fall da sein. Der FC Kastrop-Rauxel spielt, hat ein Heimspiel, kann ich mir gut vorstellen, dass der Kollege Klingsieg da vielleicht vorbeischaut. Ich bin am Wochenende leider nicht da. Die Planung ist deswegen auch noch nicht so ganz fortgeschritten. Allerdings, ich denke mal, zweimal überkreislichen Fußball wird man bei uns... in irgendeiner Live-Form mitbekommen.
Da gibt es übrigens auch ein interessantes Interview. Unser Kollege Christian Pülz hat sich nochmal mit Uwe Blase unterhalten. Uwe Blase ist ja der Investor und Chefe vom Ganzen, vom FC Kastrop-Rauxel. Da gibt es ja Fusionsbestrebungen oder vorbereitende Planungen. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Uwe Blase hat das einsortiert, hat das erklärt, was mit der Spielvereinigung Schwerin geplant ist oder was vielleicht kommen könnte. Das lohnt sich auf jeden Fall, das mal nachzulesen, Lars. Und damit unterstützt man dann auch letztlich deine Arbeit für die Ruhrnachrichten. Insofern werdet doch mal Teil der Community RN Plus. Das ist im Moment so günstig wie selten. In den kommenden 6 Monaten ist man insgesamt mit 1 Euro dabei und kann mal so reinschnuppern, wie das ankommt. Also Livestreams, Live-Ticker und vieles mehr. Also auch Hintergründe, Interviews und alles weitere bei uns bei RN Plus. Lars, ich danke dir, wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende, auch mal ohne Amateurfußball in Kastrop-Rauxel.
Dankeschön.
Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder hier. Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Das Thema Verkehr ist, glaube ich, eines der Hauptanliegen der Leute, wenn sie sich bei uns an die Redaktion wenden. Und dieses Thema nehmen wir uns heute vor. Und ich begrüße dafür im Studio meinen lieben Kollegen Teve
Schäfer. Hallo.
Hallo Tobi, euch laut, ne? Laut, Alter. Schrei nicht so. Pass auf, Teve. Verkehr wollen wir mal beschränken, in diesem Fall auf den bevölkerungsreichsten Stadtteil von Castrop-Rauxel. Wir sprechen über Ickern und da ganz konkret zoomen wir mal rein auf die Ickerner Straße. Die beginnt quasi im Süden am Ickerner Knoten und führt dann quasi einmal durch den Ortsteil. Das ist auch so ein bisschen die Lebenshauptschlagader, weil da die Geschäfte sind, bis zum Marktplatz und noch ein Stückchen weiter bis zur Autobahnunterführung. Danach heißt sie dann Uferstraße. Anyway, die Ickerner Straße, da kann man 50 fahren mit dem Auto, aber das ist nicht unbedingt bei allen so gewünscht, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, das machen auch gar nicht alle. Im Durchschnitt wird da 35 gefahren, was eine Untersuchung der Stadt Castrop-Rauxel ergeben hat. Unter 50.000 Fahrzeugen, die sie sich da angeguckt haben, war der Durchschnitt 35 km/h, obwohl 50 erlaubt ist. Und wenn man einen deutschen Autofahrer kennt, dann weiß man, das macht er nicht ohne Grund, sondern da muss man halt schon aufpassen, weil da viel Verkehr ist, was auch Fußgänger angeht. Nicht nur morgens, wenn die Marktschule losgeht, sondern auch tagsüber, wenn da die Geschäfte besucht werden. Und um da ein bisschen rücksichtsvoll zu fahren, reduzieren die meisten sowieso schon ihr Tempo.
Warum muss man dann über eine Höchstgeschwindigkeit überhaupt debattieren?
Naja, es ist ja erlaubt, 50 zu fahren, und dann gibt es ja auch Leute, die das machen dann auch, ne, auf Krampf, weil man muss ja vorwärts kommen.
Wenn du da so lang fährst vom Knoten, dann kommt die Fußgängerampel an der Sparkasse, dann kommt diese S-Kurve an der evangelischen Kirche, da sind überall Bäckereien, Imbissbuden und so weiter, Fahrschulen, weiß der Henker was, am Rand parken Fahrzeuge. Also da echt mit 50 durchzubrettern, Hut ab. Also das ist echt, grenzt an Wahnsinn schon fast.
Und wenn man das unterbinden will, gibt es eine Möglichkeit, Tempo 30 einrichten. Scheint für viele sehr, sehr vernünftig zu sein. Es gibt auch eine Umfrage der CDU Ickern. Da habe ich mit dem Vertreter Dieter Kopetz gesprochen, der das da geleitet hat. Da haben ja 40% der Leute gesagt, Tempo 30 in meinem Wohngebiet wäre gut. 14% haben dem die Schulnote 2 auch gegeben, also sogar eine Mehrheit dafür, dass Tempo 30 irgendwie in ihrem Wohngebiet eingerichtet wird, obwohl da jetzt nicht direkt nach der Ickerner Straße gefragt wurde. Jedenfalls gibt es einen Ratsbeschluss dafür, dass das auch gemacht wird.
Ich erinnere mich ganz dunkel. Ich bin ja fast in jeder Ratssitzung dabei, und das wurde wann denn genau beschlossen?
Schon eine Weile her, ne? Das war letzten Sommer.
Okay.
Der Wunsch danach ist eigentlich schon viel älter, aber das ging immer nicht, weil die Straßenverkehrsordnung das nicht zugelassen hat, weil das eine Landesstraße ist, also eine Straße mit überregionaler Bedeutung. Da hat Straßen-NRW als Landesbetrieb die Hoheit drüber, und da kann man nicht so einfach Tempo 30 einrichten, nur weil man das will.
Und dann, das heißt also, in so einer normalen Wohnstraße, wo links und rechts eigentlich nur Häuser sind, Garagenhöfe und so weiter, ist das für die Stadt einfach. Wenn die Politik beschließt, kann sie es machen. Wenn es aber überörtlich bedeutsam ist, das heißt also, da fahren auch viele Autos einfach durch, die jetzt nicht links, rechts irgendein Anliegen haben, sondern die einfach nur durch wollen, um, weiß ich nicht, von Castrop-Rauxel nach Waltrop oder so zu kommen. Das bedeutet also, solche Straßen, da kann die Stadt jetzt nicht einfach mit einem Ratsbeschluss entscheiden.
Das ging immer nicht, weil die Stadt nicht der Straßenbaulastträger ist, so nennt man das dann ganz offiziell, ne? Also wenn du von einer Bundesstraße sprichst, dann ist das halt der Bund, und Landesstraße, in diesem Fall ist es das Land. Und dann gab es aber eine Novelle von dieser Regel, wo dann beschlossen wurde, jo, in bestimmten Fällen kann da aber auch Tempo 30 gemacht werden, und der Rat hat sich dafür ausgesprochen, mehrheitlich. So, jetzt würde man denken, gut, machen wir da Tempo 30 Schilder hin. Fertig ist die Kiste.
Also warum nicht? Was spricht zurzeit dagegen?
Ja, und dann habe ich mich neulich gefragt, so, ist das jetzt eigentlich umgesetzt worden? Weil ich habe jetzt noch im Vorbeifahren noch keine Tempo-30-Schilder gesehen. Und tatsächlich ist die Antwort von der Stadt, die wir zuerst angeschrieben haben, die verkehrsrechtliche Anordnung der Stadt bestehe seit Ende Juli 25. Also gute 7 Monate habe ich, glaube ich, ausgerechnet. Und seitdem fehle lediglich die Umsetzung durch den Landesbetrieb Straßen-NRW, auf den die Stadtverwaltung drängt. Zitat Ende.
Okay, dann hast du wahrscheinlich auch da gedrängt und mal nachgehakt, was da los ist.
Genau, das hat dann erstmal ein bisschen gedauert, weil da die Informationen noch nicht irgendwie vorlagen. Obwohl ich gefragt hatte, so, wir würden gerne ihre Stellungnahme damit aufnehmen. Dann habe ich es erstmal ohne geschrieben. Und im Nachgang kam dann doch noch eine Antwort. Die werde ich jetzt auch im neuen Artikel, wo ich mit Herrn Kopetz nochmal die Situation vor Ort genau angeguckt habe, auch mit aufnehmen schriftlich. Da heißt es, Straßen NRW und die Stadt Castrop-Rauxel sind noch dabei, die Maßnahme im Detail abzustimmen. Da die neue Beschilderung sehr umfangreich ist, wird Straßen NRW eine Fachfirma mit der Umsetzung beauftragen. Dafür muss die Maßnahme zunächst noch ausgeschrieben und dann vergeben werden.
Ach du Jemine.
Das heißt, zum Zeitpunkt der Umsetzung kann jetzt noch keine Aussage getroffen werden. Und
kannst du das mal übersetzen? Also was ist da so schwierig? Da musst du am Anfang, am Ende und an den Abbiegestraßen jeweils Tempo 30 aufstellen. Wo ist das Problem?
Erklären die mir nicht.
Okay.
Also ich habe gefragt, warum ist das noch nicht umgesetzt? Und die sagen, das ist sehr umfangreich. Genau, Wahnsinn. Die Beschilderung ist sehr umfangreich.
Ja, okay.
Man muss jetzt eine Fachfirma beauftragen. Also die Stadt sagt, alles gut, die verkehrsrechtliche Anordnung gibt's. Straßen-NRW soll das machen. Und Straßen-NRW sagt daraufhin, wir sind noch in der Abstimmung mit der Stadt Castrop-Rauxel. Und für den Anwohner ist das Ergebnis, irgendwie passiert da nichts, obwohl der Ratsbeschluss 7 Monate her ist. Und wann das gemacht wird, steht auch noch in den Sternen.
Da fangen die Leute dann schnell an unserer Staatsform ein bisschen zu zweifeln. Irgendwie Bürokratismus ist da so ein Stichwort. Warum kriegt man sowas nicht schneller hin? Und in China werden Flughäfen innerhalb von 2 Monaten gebaut. Bei uns dauert alleine das Aufstellen von Straßenschildern gefühlt, weiß ich nicht, ein Jahr und länger. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen unfassbar, ehrlich gesagt.
Ja, und man weiß ja auch, worauf wir mit so einer Anfrage hinaus wollen, ne? Hallo, wir sind die Presse, warum dauert das so lange? Und dann wird gesagt, das ist umfangreich und wir müssen noch das und das und wir stimmen uns noch ab. Aber es wird auch nicht gesagt, worum es im Detail geht. Also es erschließt sich von außen, jetzt rutsche ich schon in den Kommentar rein, ich möchte auch einen schreiben, es erschließt sich von außen nicht, warum das jetzt so schwierig sein soll, da diese Beschilderung hinzumachen. Weil es ist ja ein Landesbetrieb, der für Straßen, für Landesstraßen zuständig ist. Es wird ja nicht das erste Mal sein, dass die irgendwas ausschildern. So, das, ja. Und dass man das dann nicht genauer erklärt und vielleicht auch eine Entschuldigung hinterher schiebt, so, ja, sorry, haben wir vielleicht verpennt, das sind die Gründe dafür oder so, sondern einfach ist schwierig und gucken wir mal.
Ich gehe jetzt auch mal in den Kommentar. Wenn ich an Straßen NRW denke, denke ich immer an meinen Besuch zurück. Das ist ja, die haben eine Liegenschaft in Bochum, direkt an der A40, so auf dem Weg, wenn man von Gerte Richtung Ruhrstadion fährt, kommt man praktisch da vorbei. Und es ist wirklich so eine richtige Behörde gefühlt, obwohl das ja eigentlich gar keine richtige ist. Ich glaube, die sind ja irgendwann so halb privatisiert worden oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Auch die Autobahn GmbH und so, das hat man ja versucht, alles ein bisschen schlanker, ein bisschen schneller zu machen. Also ich habe manchmal den Eindruck, das ist alles furchtbar behäbig und langsam. Natürlich müssen die immer auf Grundlagen der Gesetze irgendwelche Entschlüsse treffen und natürlich haben die auch eine Prio-Liste, die sie abzuarbeiten haben. Da ist jetzt sicher Ickerner Straße für die auch nur eine kleine Nummer im vielleicht großen Gesamtschaubild der Aufgaben, die sie so haben, aber weiß ich nicht. Jetzt denke ich zurück an Dortmunder Straße Frohlinde. Auch da ist Straßen NRW zuständig, hinterm Golfplatz, kurz vorm Ortseingang. Da fehlt seit 2 Jahren die Markierung der Straße. Oder am Ickerner Kreisel war das auch so. Da ist ein Jahr lang der Zebrastreifen nicht hingekommen. Und da hatten wir dann mit Anwohnern, Rechtsanwalt Wischnewski unter anderem, gesprochen, die sagen, ey, die Leute wissen gar nicht, ob sie jetzt Vorrang haben oder nicht. Das ist super gefährlich. Das ist immer nur gefühlt so ein Pinselstrich, der da gemacht werden muss. Gefühlt, wenn man Straßen NRW anfragt, ist das aber immer eine Riesenmaßnahme. Weil das ist dann hier noch nicht genehmigt oder hier der Antrag noch nicht und was macht man da nur? Tewe.
Ja, aber ich würde mir wünschen, dass man dann dazu sagt, so hier, das sind die Gesetze, die wir einzuhalten haben, deswegen müssen wir das und das noch klären. Dann müssen wir die Schilder bestellen und jemanden beauftragen damit. So, und wir wollen das jetzt aber auch machen oder so. Das wäre ja auch mal eine Ansage, so, ja, wir haben das jetzt irgendwie noch nicht geschafft, aber damit das jetzt mal umgesetzt wird, haben wir schon den und den angeschrieben oder Angebote holen wir dann rein oder sowas.
Liebe Leute von Straßen NRW, wir sind immer herzlich gern bereit, euch anzufragen und eure Stellungnahmen einzubauen. Aber das ist vielleicht mal ein Appell. Wir können auch gerne mal jemanden einladen hier. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch Sprecher und so. Vielleicht können die das mal hier erklären, wenn die uns hier hören.
Von mir aus.
Die Einladung steht.
Wir gehen davon aus, dass ihr zuhört.
Glaubst du denn, dass es dieses Jahr noch was wird mit der Eckerner Straße und Tempo 30?
Nee. Ehrlich gesagt nicht.
Aber wir haben jetzt gerade März, also es ist noch viel Zeit.
Ach so, ja. Ja.
Ich frage mich auch, ob es an der Dortmunder Straße in Frohlinde mit der Markierung an der Kreuzung Wakefieldstraße und so noch was wird. Aber vor einem Jahr, erinnere ich mich, habe ich da angefragt. Da hieß es, ja, wir warten auf die mildere Jahreszeit. Das muss dafür trocken sein und über, weiß ich nicht, 8 Grad. Sonst kann man nicht Straßen markieren, angeblich. Heißt, ich habe auch schon Straßenmarkierungsarbeiten im Winter gesehen, offen gestanden, aber anderswo. Andere können das offenbar auch. Aber ich meine, das ganze Sommerhalbjahr ist dann irgendwie letztes Jahr auch nichts passiert. Und jetzt stehen wir im nächsten Jahr.
Das führt halt dazu, dass man eigentlich, wenn man sowas hört, nur beim Kopf schüttelt. So, ne? Und es ist ja jetzt nicht so, also die Leute fahren ja eh nur 35 im Schnitt. Es ist ja nicht so, dass da jetzt die Welt untergeht, wenn das nicht gemacht wird. Ne? Aber wenn das schon nicht funktioniert, dann denkt man so, wie sollen denn dann Großprojekte funktionieren? Auch wenn jetzt du nicht von Straßen NRW oder von diesem einzelnen Projekt kannst du ja noch nicht mal auf den gesamten Landesbetrieb schließen.
Überhaupt nicht.
Und vom Landesbetrieb schon mal gar nicht auf alle anderen Stellen, die jetzt für Bauprojekte zuständig sind. Aber der Eindruck und die Verbindung im Kopf kriegst du ja natürlich nicht weg.
Wir würden uns da einen schlanken Fuß wünschen. Wir sind hier vollkommen einer Meinung, Teve, offenbar. Und darum bringt es jetzt auch gar nichts, hier noch groß weiterzureden, weil wir ja in einer Richtung diskutieren. Also die Einladung steht. Wir würden uns freuen, wenn wir das vielleicht mal vertiefen könnten mit jemandem, der da mittendrin steckt und uns vielleicht glaubhaft nachvollziehbar machen kann, warum das alles so kompliziert ist, ein paar Striche oder ein paar Schilder irgendwo hinzumachen. Was so einfach für uns klingt, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber da würden wir gerne noch vertiefen. Ich sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Gibt es eigentlich auch Gegner in Ickern? Hast du da auch Leute getroffen oder gesehen, gesprochen, die sagen, nee, wir müssen unbedingt hier Tempo 50 beibehalten?
Nee, also der Ratsbeschluss war, glaube ich, fast einstimmig, bis auf eine Gegenstimme, wo ich jetzt aber nicht im Kopf habe, wer das war damals.
Kann ich mich auch nicht erinnern.
Auf jeden Fall gibt es schon auch in der Umfrage von der CDU Leute, die sagen, in meinem Wohngebiet brauche ich kein Tempo 30, das schon. Aber im Prinzip halten sich ja sowieso die meisten schon an gedrosseltes Tempo, wodurch dann schon der Eindruck entsteht, dass halt überwiegend geteilt wird, dass das Sinn macht, da ein bisschen langsamer zu fahren.
Teve, herzlichen Dank für deine Eindrücke von dieser Geschichte und dann nächste Woche auf ein neues.
Yes, bis dann.
Ciao. Wo wir gerade beim Thema Verkehr sind, habe ich für euch noch einen Klicktipp und der hat auch mit Helmut Zastros Lage in Dubai zu tun. Denn wer in diesen Tagen in Castrop-Rauxel tanken war, der hat es wahrscheinlich auch selbst gesehen. Der Liter Diesel oder Super ist teilweise mehr als 20 Cent teurer als noch vor einer Woche. Unsere Kollegin Katja Schneider hat sich in dieser Woche an Castrop-Rauxeler Tankstellen umgesehen und umgehört und mit Autofahrerinnen und Autofahrern gesprochen. Wie reagieren Sie jetzt auf diese Preisentwicklung? Was sagen Sie dazu? Fahren Sie anders oder wird vielleicht doch einfach nur geflucht? Ihr Video-Interview gibt Aufschluss und das gibt es zu sehen bei uns auf rn.de/castrop und hier unten in den Shownotes dieser Folge. Das war's dann mit Episode 209 vom Podcast. Wir schreiben den 6. März 2026 und ich habe schon mal einen Hörtipp für euch. An diesem Wochenende wird es in Episode 210 wieder ein kleines Spezial geben. In diesem Spezial hatte ich wieder einen Gast im Studio, und zwar Uta Fendt, eine 56-jährige Castrop-Rauxlerin, die vor ungefähr 20 Jahren aus Ostdeutschland, aus Dresden in Sachsen hierher kam, um hier mit ihrer Familie zu leben. Sie hat Karriere gemacht und das neben der Erziehung ihrer Kinder. Und darüber haben wir uns intensiv ausgetauscht. Wie geht das eigentlich, Mama sein und trotzdem im Beruf Karriere machen? Würde ich euch wirklich herzlich ans Herz legen wollen und ruft einfach übers Wochenende nochmal eure Podcast-App ab und ihr werdet die aktuelle Folge des Podcasts entweder dort oder auf rn.de/podcast zu hören bekommen. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern und erzählt auch gerne anderen davon. Die nächste Regelfolge gibt's dann wie gewohnt in der kommenden Woche. Bis dahin, passt auf euch auf. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.